Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott, dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo Danke. Ohren auf, es geht los. Härten im Herbst. Wenn der Nebel so tief über den Halden hängt, dass man die Hand vor Augen nicht sieht, verwandelt sich die Stadt. Die Zechenschornsteine ragen dann wie versteinerte Finger aus dem Grau, Zeugen einer Zeit, die eigentlich vorbei sein sollte. Aber hier oben, auf dem Gelände von Ewald, ist die Vergangenheit nie wirklich tot, sie schläft nur. Ich war gestern Abend noch unterwegs. Eigentlich wollte ich nur den Kopf freikriegen. Weg von den Monitoren, weg vom Alltagsstress. Die Luft war feucht und roch nach abgestandenem Laub und diesem metallischen Unterton, den man im Pott einfach nicht los wird. Mein Weg führte mich an den alten Zaun von Schacht 7. Es ist eine Ecke, die die Stadtplaner wohl vergessen haben. Der Rost hat das Eisen hier in ein tiefes Orange verwandelt, das im Licht der wenigen funktionierenden Straßenlaternen fast wie glühende Lava aussah. Ich blieb stehen, um mir eine Zigarette anzuzünden. Das Feuerzeug klickte, die kleine Flamme tanzte kurz im Wind und genau in diesem Moment sah ich es, etwas glänzte im Gestrüpp direkt am Fundament des alten Fördergerüsts. Es war kein gewöhnlicher Müll, kein weggeworfenes Feuerzeug oder eine leere Flasche. Ich kletterte durch eine Lücke im Zaun. Der Maschendraht riss an meiner Jacke, als wollte er mich zurückhalten, aber die Neugier war stärker. Ich bückte mich und wühlte im nassen Laub. Meine Finger berührten kaltes, glattes Metall. Ich zog es hervor. Eine Rohrpostkapsel. Sie war schwerer, als sie aussah. Der Verschluss war mit einer dicken Schicht aus verkrustetem Fett und Jahrzehnten von Kohlenstaub versiegelt. Auf der Seite konnte man noch ganz schwach eine eingravierte Nummer erkennen. 71945. Ich saß da im Dreck, mitten in der Nacht und hielt dieses Ding in den Händen. Mein Herz klopfte plötzlich schneller. 1945. Das war das Jahr, in dem mein Opa auf Ewald angefangen hatte, das Jahr, von dem er nie erzählen wollte. Er hatte immer nur gesagt, Hajo, unter Tage gibt es Dinge, die brauchen kein Licht, die brauchen nur das Schweigen. Ich versuchte, den Deckel zu drehen, nichts bewegte sich. Die Kapsel fühlte sich seltsam warm an, fast so, als würde sie eine eigene Körpertemperatur besitzen. In diesem Moment hörte ich es zum ersten Mal. Ein Klopfen ganz leise. Es kam nicht von irgendwoher vom Gelände. Es kam direkt aus der Kapsel. Ein Rhythmus, ein Signal. Ich starrte das Metallrohr an, während mir ein kalter Schauer über den Rücken lief. Das war kein Zufall. Das hier war eine Nachricht, die 70 Jahre lang darauf gewartet hatte, gefunden zu werden. Und sie hatte mich gefunden. Ich packte die Kapsel unter meine Jacke und sah mich um. Plötzlich fühlte sich das Gelände nicht mehr leer an. Schatten schienen sich hinter den Ziegelwänden zu lösen. Und das ferne Rauschen der Autobahn klang wie ein tiefes, warnendes Knurren. Ich rannte zurück zu meinem Wagen, die Kapsel fest an meine Brust gepresst. Zu Hause angekommen, legte ich das Ding auf meinen Küchentisch. Das helle LED-Licht meiner Lampe ließ den Rost noch bedrohlicher wirken. Ich holte mein Werkzeug aus dem Keller. Ich musste wissen, was da drin war. Aber während ich die Zange ansetzte, hielt ich inne. Das Klopfen in der Kapsel hatte aufgehört. Stattdessen hörte ich jetzt ein Geräusch, das mich fast den Verstand kostete. Ein Flüstern, ganz leise, kaum wahrnehmbar, drang es aus dem Metallgehäuse. Es war eine Stimme rau, heiser und voller Verzweiflung. Und sie nannte meinen Namen.
Musik.
Ich saß in meiner Küche und starrte das Ding an. Die Rohrpostkapsel lag auf dem Küchentisch wie ein gestrandeter Tiefseefisch, fremd und bedrohlich zwischen der Kaffeetasse und dem Brotkorb. Draußen peitschte der Regen gegen die Scheiben, aber das Geräusch schien meilenweit entfernt. Mein ganzer Fokus lag auf diesem verrosteten Zylinder. Hajo, habe ich mir gesagt, lass es liegen. Bring es morgen zum Museum oder wirf es zurück über den Zaun. Aber die Stimme, dieses Flüstern, das meinen Namen gerufen hatte, klebte in meinem Gehörgang wie kalter Teer. Ich holte die Rohrzange und einen schweren Schraubendreher. Meine Hände zitterten leicht. Das Metall der Kapsel war immer noch unnatürlich warm. Als ich das Werkzeug ansetzte, gab der Verschluss mit einem markerschütternden Kreischen nach. Ein Geräusch wie Metall auf Knochen. Ein Schwall abgestandener, modriger Luft schlug mir entgegen. Es roch nach altem Fett, Ozon und Kohle. Aber nicht nach frischer Kohle, sondern nach etwas, das seit Äonen unter dem Druck der Erde gepresst worden war. Heraus rutschte ein zusammengerolltes Bündel Papier, umwickelt mit einer öligen Schnur, und ein kleiner, schwerer Gegenstand, der klappernd auf die Tischplatte fiel. Es war ein Messingabzeichen, eine alte Erkennungsmarke der Zeche Ewald. Eingestanzt war eine Nummer 0815. Ich entrollte das Papier vorsichtig. Es war kein Brief. Es war eine Skizze, eine handgezeichnete Karte der Sohle in einstweilen 200 Metern Tiefe. Aber da waren Gänge eingezeichnet, die auf keinem offiziellen Rissauszug standen. In der Mitte der Karte prangte ein dickes, rotes Kreuz, daneben nur ein einziges Wort, hastig hingekritzelt, als hätte der Schreiber keine Zeit mehr gehabt. Wartet. In diesem Moment klingelte mein Telefon. Der schrille Ton riss mich fast vom Stuhl, auf dem Display stand. Unbekannt. Ich nahm ab, sagte, aber nichts zuerst hörte ich nur ein schweres Atmen. Dann eine Stimme, die so klang, als käme sie aus dem Jenseits. Lass es zu, Hajo. Manche Türen wurden nicht umsonst zugemauert. Wer ist da? Fragte ich, und meine Stimme klang dünner, als mir lieb war. Ein Freund deines Großvaters. Wir haben geschworen, dass Schacht 7 niemals wieder ans Licht kommt. 1944 haben wir den Preis bezahlt. Denkst du, das Klopfen ist nur Einbildung? Das sind nicht die Rohre, Junge. Das ist das Echo von denen, die wir zurücklassen mussten. Das Gespräch brach ab. Besetzzeichen. Ich starrte auf die Erkennungsmarke auf meinem Tisch, die Nummer 0815. Ich erinnerte mich an ein altes Foto in der Kiste auf dem Dachboden. Mein Opa, jung, verschmiert mit Ruß, den Arm um einen Kumpel gelegt. Auf dem Helm des Kumpels stand genau diese Nummer. Plötzlich flackerten die Lichter in meiner Küche. Erst nur ein kurzes Zucken, dann wurden sie dunkler, glühten nur noch wie schwache Kohlen. In der Stille der Wohnung hörte ich es wieder, dieses Klopfen. Aber diesmal kam es nicht aus der Kapsel. Es kam von unter dem Küchenboden. Tack, 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 drei Schläge. Eine Pause, zwei Schläge, das internationale Notsignal der Bergleute. Jemand war da unten und nach 70 Jahren antwortete er auf meinen Fund. Ich konnte nicht in der Wohnung bleiben, das Klopfen unter den Dielen. Es fühlte sich an, als würde mein Verstand langsam Risse bekommen. Ich schnappte mir die Karte, die Erkennungsmarke und die alte Taschenlampe meines Vaters. Eine schwere Magnete, die man im Notfall auch als Schlagstock benutzen konnte. Draußen peitschte der Wind den Regen quer über die Ewaldstraße. Herten sah aus wie eine Geisterstadt. Die Schaufenster der geschlossenen Läden reflektierten das Orange der Natriumdampflampen wie tote Augen. Ich stieg in meinen Wagen, aber ich startete den Motor nicht sofort. Ich saß einfach nur da und starrte auf die Karte, das Rote Kreuz. Es lag nicht direkt auf dem Zechengelände. Es lag am Rand der Halde Hohe Wart, dort, wo das alte Bahngleis im Gebüsch verschwindet. Plötzlich klopfte es an meine Seitenscheibe. Ich schrie auf, die Taschenlampe entglitt mir und polterte in den Fußraum. Draußen stand eine Gestalt in einem triefend nassen gelben Friesenherz. Das Gesicht war tief in der Kapuze verborgen, aber ich sah eine knochige Hand, die gegen das Glas tippte. Ich kurbelte das Fenster ein Spalt breit runter. Der Geruch von kaltem Tabak und nasser Erde schlug mir entgegen. »Du hast die Marke, nicht wahr?« krächzte eine Stimme. Es war dieselbe Stimme wie am Telefon. Die 0815, sie gehört Karl-Heinz oder dem, was von ihm übrig ist. »Wer sind Sie?« presste ich hervor. »Woher kennen Sie meinen Opa?« Die Gestalt trat einen Schritt zurück ins Licht der Straßenlaterne. Ein altes Gesicht kam zum Vorschein, zerfurcht wie eine Abbauwand, die Augen trübe vom grauen Star, aber wachsam. Man nannte mich den Hauer Willi. Ich war der Einzige, der 1955 nicht im Flötz geblieben ist, als die Schotten dicht gemacht wurden, dein Opa. Er hat mir geholfen, rauszukommen, aber er hat dein Versprechen gegeben. Hajo, er hat versprochen, dass das Geheimnis unter der Erde bleibt, solange Schacht 7 steht. »Was ist da unten passiert?« fragte ich, während mir das Wasser vom Fensterrahmen auf den Arm tropfte. Willi lachte, ein trockenes, freudloses Geräusch. »Wir haben nicht nach Kohle gegraben, Junge. Wir haben etwas angebohrt, das älter ist als die Menschheit, ein Hohlraum, der nicht auf den Karten stand. Als der Bohrer durchbrach, kam kein Gas, es kam ein Hunger, eine Dunkelheit, die das Licht unserer Lampen einfach aufgefressen hat. Karl-Heinz hat die Kapsel losgeschickt. Kurz bevor die Sprengung den Gang versiegelt hat, er wollte, dass jemand es erfährt, aber er wusste nicht, dass das Ding, das wir geweckt haben, mitschickt. Willi packte mich am Arm, sein Griff war überraschend stark. Hör mir zu, das Klopfen, das du hörst. Das ist kein Morsezeichen, das ist ein Echo, sie versuchen nicht rauszukommen. Sie versuchen dich reinzuholen, geh nicht zur Halde. Hajo, verbrenn die Karte. Bevor ich antworten konnte, löste sich Willi von meinem Wagen und verschwand so schnell im Schatten der Häuserwände, als wäre er selbst nur ein Geist aus Kohlenstaub. Ich saß allein im Auto, das Herz raste mir bis zum Hals. Ich sah auf das Zimmschloss, mein Verstand sagte, fahr nach Hause, schließ ab, trink einen Schnaps, aber meine Hand drehte den Schlüssel um. Ich musste es wissen. Das Blut meines Opas floss in meinen Venen und dieses Blut verlangte nach der Wahrheit, egal wie tief sie vergraben lag. Ich legte den ersten Gang ein und steuerte den Wagen Richtung Hohe Ward. In meinem Rückspiegel sah ich für einen kurzen Moment zwei helle Lichter, die im Nebel auftauchten. Ein schwarzer Geländewagen ohne Kennzeichen. Die Jagd hatte begonnen. Ich trat das Gaspedal bis zum Bodenblech durch, mein alter Wagen schrie auf. Die Reifen drehten auf dem nassen Asphalt kurz durch, bevor sie Grip fanden. Ich war auf der Flucht, nicht vor der Polizei, nicht vor Einbrechern, sondern vor Schatten. Im Rückspiegel tanzten die Scheinwerfer des schwarzen Geländewagens, mal näher, mal ferner, wie irre Irrlichter im Nebel der Ewaldstraße. Willi hatte recht. Manche Türen wurden nicht umsonst zugemauert, aber ich hatte den Schlüssel in der Hand und die Neugier fraß mich auf wie eine uralte Dunkelheit. Ich steuerte den Wagen Richtung Halde. Hohe Ward Herten lag hinter mir, nur noch ein diffuser Lichtschein im Grau. Vor mir ragte die Halde auf, ein künstlicher Berg aus Bergematerial, Kohlenstaub und den Träumen von Generationen von Kumpeln. Sie sah aus wie eine schlafende Bestie, deren Rücken sich im Regen krümmte. Ich kannte einen alten Feldweg, der von der Rückseite an die Halde führte. Er war überwuchert, voller Schlaglöcher, aber er endete direkt an dem alten Bahngleis, das auf der Karte eingezeichnet war. Ich riss das Lenkrad herum, der Wagen brach aus, Schlamm spritzte hoch. Die Scheinwerfer meines Verfolgers verschwanden für einen Moment im Rückspiegel, aber ich wusste, sie waren noch da. Am Ende des Weges hielt ich an, der Motor starb ab und plötzlich war es still. Eine bedrückende, feuchte Stille, nur unterbrochen vom Trommeln des Regens auf dem Dach. Ich griff nach der Maglite und der Karte, mein Herz klopfte mir bis zum Hals. Ich stieg aus. Der Boden war aufgeweicht. Meine Schuhe sanken im Schlamm ein. Der Geruch von nassem Laub und verrottendem Holz war überwältigend. Ich schaltete die Taschenlampe ein. Ein fader Lichtstrahl durchschnitt die Dunkelheit. Da waren sie, die alten Schienen. Sie führten direkt in ein dichtes Brombeergebüsch. Ich bahnte mir einen Weg durch die Dornen. Sie rissen an meiner Jacke, als wollten sie mich warnen, genau wie Willi. Aber ich ging weiter. Nach wenigen Metern endete das Gebüsch abrupt vor einer massiven Betonwand. Das war's. Der zugemauerte Zugang zu Schacht 7. Ich ließ den Lichtstrahl über den Beton gleiten. Er war alt, rissig, voller Moos. Aber in der Mitte, direkt auf Augenhöhe, prangte ein Graffiti. Ein großes rotes Kreuz und darunter, fast verblasst, aber deutlich lesbar, stand eine Nummer. 0815. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Das war kein Zufall, das war Karl-Heinz' Nummer. Er war hier. Oder das, was von ihm übrig war. Ich berührte den Beton, er war eiskalt, kälter als die Nachtluft. Plötzlich hörte ich es wieder, dieses Klopfen. Aber diesmal kam es nicht von unter dem Boden. Es kam direkt aus der Betonwand. Tack, tack, tack. Ein Rhythmus, ein Signal und dann ein Geräusch, das mich fast den Verstand kostete. Ein Flüstern, ganz leise, kaum vernehmbar, drang es aus dem Beton. Hajo, hajo, wir haben gewartet. Ich erstarrte, das war keine Einbildung, das war keine Rohrpostkapsel. Das war die Dunkelheit, die Willi beschrieben hatte. Eine Dunkelheit, die meinen Namen kannte. In diesem Moment hörte ich Motorengeräusche hinter mir, helle Lichter durchbrachen den Nebel. Der schwarze Geländewagen war da. Ich sah mich um, es gab keinen Ausweg, nur die Betonwand und die Dunkelheit, die mich rief. Ich griff nach der Marklite, bereit zu kämpfen, aber bevor ich mich umdrehen konnte, geschah etwas Unerwartetes, ein dumpfes Grollen wie ein fernes Erdbeben erfüllte die Luft. Die Betonwand vor mir begann zu vibrieren, Risse bildeten sich, Putz bröckelte ab und dann öffnete sie sich. Ein schwarzer Schlund tat sich auf, ein Tunnel, der in die absolute Dunkelheit führte. Ein Sog erfasste mich, ein Hunger, der mich in die Tiefe zog. Ich hatte keine Wahl, ich trat ein, die hohe Wartpforte war offen. Und ich war gerade hineingegangen. Der Beton hinter mir schloss sich nicht mit einem Knall, er schob sich lautlos zusammen, als hätte die Erde selbst den Atem angehalten. Plötzlich war das Prasseln des Regens weg, das ferne Wummern der Motoren meiner Verfolger weg, Stille. Eine Stille, die so dick war, dass sie sich wie Watte in meine Ohren drückte. Ich stand in einem Tunnel, der so schwarz war, dass das Licht meiner Maglite darin fast zu ersticken schien. Der Lichtkegel reichte kaum 3 Meter weit, bevor die Dunkelheit ihn einfach verschluckte. Der Boden unter meinen Füßen war glatt, fast wie poliert, und ein beißender Geruch nach altem Eisen und verbrauchtem Sauerstoff lag in der Luft. Ich ging einen Schritt vorwärts, das Echo meiner Stiefel hallte durch den Gang, als würde eine Armee von Bergleuten unsichtbar neben mir marschieren. »Opa?« flüsterte ich, meine Stimme klang fremd wie die eines Fremden. Keine Antwort, nur das ferne Tropf, Tropf, Tropf von Wasser, das irgendwo in der Tiefe auf Metall schlug. Ich holte die Karte aus meiner Tasche. Das Papier fühlte sich jetzt feucht an, fast wie Haut. Das rote Kreuz auf der Skizze, es schien im fahlen Licht der Lampe zu pulsieren. Ich war jetzt genau dort, wo die offiziellen Pläne der Zeche Ewald endeten. Ich folgte dem Gang tiefer in den Berg. Die Wände waren hier nicht mehr aus Beton. Sie bestanden aus nacktem, schwarzem Gestein, das im Lichtglanz glitzerte wie Millionen kleiner, böser Augen, Pyrit Katzengold. Aber hier unten fühlte es sich an wie ein Leichentuch. Plötzlich blieb ich stehen. Der Lichtstrahl meiner Lampe tanzte über etwas, das am Boden lag. Ich trat näher. Es war ein Helm, ein alter Lederhelm, wie man ihn in den 50ern getragen hatte. Er war zerdrückt, als hätte ein riesiges Gewicht darauf gelastet. Daneben lag ein Geleucht, eine alte Grubenlampe, deren Glas zersplittert war. Ich bückte mich und hob den Helm auf. Auf der Innenseite, fast verblichen, standen drei Buchstaben. KD. Karl-Heinz, danke, mein Opa. Mir wurde eiskalt, wenn sein Helm mir lag. Was war dann 1945 wirklich passiert? Willi hatte von einem Hunger gesprochen, von einer Dunkelheit, die das Licht frisst. Ich sah mich um. Die Schatten an den Wänden schienen sich zu bewegen. Sie lösten sich vom Fels und formten Gestalten, die stumm in den Ecken kauerten. Wer ist da? Rief ich. Und diesmal war keine Angst mehr in meiner Stimme, sondern nackte Panik. Das Klopfen fing wieder an, aber es war nicht mehr rhythmisch. Es war ein wildes, verzweifeltes Hämmern gegen das Gestein. Und dann sah ich es am Ende des Tunnels, ein schwaches, bläuliches Leuchten. Es kam aus einem riesigen Hohlraum, der sich vor mir öffnete. Ich trat an den Rand eines Abgrunds und ließ den Lichtstrahl nach unten gleiten. Dort unten, auf der 1200-Meter-Sohle, standen sie Dutzende von Gestalten. Sie trugen die Kleidung der Kumpel von früher, die Gesichter starr nach oben gerichtet. Ihre Augen waren keine Augen mehr. Es waren nur noch schwarze Löcher. Und in ihrer Mitte stand ein Mann, der eine alte Erkennungsmarke um den Hals trug. Die Nummer 0815. Er hob den Kopf, sein Gesicht war das meines Opas, so wie ich es von den alten Fotos kannte, aber er lächelte nicht. Er öffnete den Mund und anstelle von Worten kam nur ein tiefer, vibrierender Ton heraus, der den ganzen Berg zum Erbeben brachte. Du bist spät, Hajo, flüsterte die Stimme in meinem Kopf, während das bläuliche Licht den Raum flutete. Wir haben die Schicht für dich schon vorbereitet. Ich wollte wegrennen, aber meine Füße waren wie im Boden verwurzelt. Die Dunkelheit, von der Willi gesprochen hatte, löste sich vom Boden des Abgrunds und begann, wie schwarzer Rauch an den Wänden hochzukriechen. Sie wollte mich nicht nur reinholen. Sie wollte mich zu einem von ihnen machen.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zu Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ich wollte schreien, aber meine Kehle war wie zugeschnürt. Der Staub von 70 Jahren klebte an meinen Stimmbändern. Dort unten, in diesem unheiligen blauen Licht standen sie, die vergessene Schicht. Männer, die Härten vor Jahrzehnten für tot erklärt hatte. Aber sie waren nicht tot, sie waren verändert. Die Gestalt, die aussah wie mein Opa, machte einen Schritt auf mich zu. Er schwebte fast über den zerklüfteten Boden der tönt 100 Meter Sohle. Hajo! Flüsterte es wieder in meinem Kopf. Es war kein Geräusch, das durch meine Ohren drang. Es war ein Echo direkt in meinem Verstand. Das Blut vergisst nicht. Du hast das Siegel gebrochen. Jetzt musst du den Vertrag erfüllen. Was für ein Vertrag? Presste ich hervor. Meine Knie zitterten so stark, dass ich mich am kalten Fels abstützen musste. Das Schweigen gegen das Überleben, antwortete die Stimme. Wir haben die Dunkelheit gefüttert, damit sie nicht nach oben kommt. Wir sind die Wächter am Tor und nun ist meine Wache zu Ende. Das Erbe, Hajo, es gehört jetzt dir. Plötzlich begann der schwarze Rauch, der an den Wänden hochkroch, Form anzunehmen. Es waren keine Schatten mehr, es waren Tentakel aus reiner, stoffloser Finsternis. Einer davon schlang sich um meinen Knöchel. Er war nicht kalt, er war absolut gefühllos, ein Nichts, das mir die Wärme aus dem Körper saugte. Ich riss mein Bein los und taumelte zurück in den Tunnel. Die Maglite in meiner Hand flackerte. Nicht jetzt! Flehte ich, lass mich nicht im Dunkeln. Ich rannte ohne Sinn, ohne Plan, einfach nur weg von diesem blauen Leuchten und den Augen ohne Pupillen. Hinter mir hörte ich das Klopfen wieder, aber es war jetzt überall in den Wänden, in der Decke, sogar in meinem eigenen Brustkorb. Tack, 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 tack. Ich erreichte eine Abzweigung, die auf der Karte meines Opas mit einem kleinen Kreis markiert war, ein alter Bremsberg. Die Schienen waren hier völlig verrostet und bogen sich nach oben, als hätte eine gewaltige Kraft sie wie Streichhölzer verbogen. In einer Nische entdeckte ich ein altes Telefon, einen Grubenfernsprecher aus Bakelit. Das Kabel hing in Fetzen von der Wand. Ich weiß nicht, warum ich es tat, aber ich hob den Hörer ab. Stille. Und dann ein Signal, ein Morsecode. Ich wollte den Hörer wegwerfen, doch eine Stimme am anderen Ende hielt mich fest. Es war nicht Willi, es war eine junge Frau. Hajo, kannst du mich hören? Ich bin Anna, die Tochter von Karl-Heinz, deine Mutter. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Meine Mutter war gestorben, als ich noch ein Kind war. Das konnte nicht sein, das war ein Trick des Berges. Du bist nicht echt, schrie ich in den toten Hörer. Hör mir zu, Hajo, flehte die Stimme. Der Berg lügt nicht, er spiegelt nur deine Angst. Du darfst ihnen nicht glauben, sie sind nicht deine Familie. Sie sind nur die Höhlen von dem, was die Finsternis übrig gelassen hat. Such die Sprengkammer, Schacht 7 muss endgültig fallen. Sonst kommt der Hunger mit dir an die Oberfläche. In diesem Moment erlosch meine Taschenlampe komplett absolute Schwärze. Und im Dunkeln spürte ich plötzlich eine eiskalte Hand auf meiner Schulter. Telefonate sind unter Tage streng verboten. Hajo, flüsterte eine heisere Stimme direkt an meinem Ohr. Die Kälte der Hand auf meiner Schulter sickerte durch meine Jacke, durch meine Haut bis direkt in meine Knochen. Ich wagte nicht, mich umzudrehen. In der absoluten Schwärze des Tunnels war mein Gehör so geschärft, dass ich das Rieseln von Sandkörnern zwischen den Zähnen der Gestalt hinter mir hören konnte. »Was? Was wollen Sie?« brachte ich hervor. Meine Stimme war nur noch ein krächzendes Etwas. »Wir wollen nur, dass die Schicht endlich endet. Hajo«, flüsterte die heisere Stimme an meinem Ohr. 70 Jahre Überstunden sind genug. Jemand muss den Stempel halten. Jemand muss das Gewicht der Halde tragen, damit Härten oben schlafen kann. Mit einer explosiven Bewegung riss ich mich los. Ich schwang die schwere Maglite wie eine Keule durch die Dunkelheit, traf aber nur Leere. Das Flackern der Lampe kam für eine Sekunde zurück. Ein sterbendes, gelbliches Licht. Es reichte, um zu sehen, dass der Gang hinter mir leer war. Keine Gestalt, keine Hand. nur die nackten, feuchten Wände, die im Lichtglanz wie schwarzes Glas schimmerten. Ich rannte los, weg von dem Telefon, weg von dem Flüstern, die Worte meiner Mutter oder was auch immer diese Stimme im Hörer gewesen war, hämmerten in meinem Kopf. Such die Sprengkammer. Ich stolperte über verrostete Schwellen, schlug mir die Knie auf, aber der Schmerz war nur ein ferner Reiz. Ich folgte dem Luftzug. Es roch hier anders, nicht mehr nach altem Eisen, sondern nach Nitroglycerin und trockenem Staub, nach Gefahr. Nach gefühlten Stunden erreichte ich ein massives Stahltor. Es war mit einem Totenkopf markiert und der Aufschrift: Gefahrgut, Zutritt nur für Sprengmeister. Die Kette davor war gesprengt worden, die Tür stand einen Spalt weit offen. Ich schlüpfte hindurch. Die Kammer war riesig, an den Wänden stapelten sich Holzkisten, deren Holz so morsch war, dass es beim bloßen Ansehen zerfiel. Überall lagen Drähte, Zünder und alte Dynamitstangen, die gefährlich schwitzten. Das hochexplosive Nitroglycerin trat in kleinen, glänzenden Tropfen aus. Ein einziger falscher Schritt und Schacht 7 würde zum Grab für uns alle werden. In der Mitte der Kammer stand ein alter Schreibtisch, darauf lag ein Tagebuch, aufgeschlagen. Ich trat näher und hielt das flackernde Licht darauf. 14. Oktober 1955. Wir haben es gefunden. Es ist kein Erz, es ist eine Resonanz. Wenn wir aufhören zu klopfen, fängt es an zu antworten. Die Männer drehen durch Karl-Heinz, sagt, wir müssen den Schacht sprengen, bevor es lernt, wie man unseren Namen ausspricht. Ich habe die Ladung platziert, aber die Zündleitung wurde gekappt von innen. Ich schluckte schwer das Klopfen. Es war die ganze Zeit ein Warnsystem gewesen, ein Schutzwall aus Lärm. Plötzlich hörte ich Schritte, langsame, schwere Schritte, die aus der Dunkelheit am anderen Ende der Kammer kamen. Dann trat er ins Licht. Es war nicht mein Opa. Es war der schwarze Geländewagenfahrer. Er trug einen modernen Schutzanzug. In der Hand hielt er eine schallgedämpfte Pistole. Du hättest die Kapsel einfach im Dreck liegen lassen sollen. Danke, sagte er kühl. Die Gesellschaft bezahlt uns seit Jahrzehnten dafür, dass dieses Vorkommen hier unten bleibt. Wir brauchen keine Zeugen für das, was 1945 wirklich passiert ist. Was ist das hier? Schrie ich und deutete auf die schwitzenden Dynamitkisten. Das ist die Versicherungspolice, lächelte er. Und du bist gerade der letzte fehlende Funke. Er hob die Waffe. Doch bevor er abdrücken konnte, geschah etwas. Das Klopfen in den Wänden hörte abrupt auf. Eine unnatürliche Stille breitete sich aus. Und dann antwortete es. Ein markerschütterndes Brüllen, das nicht aus seiner Kehle kam, sondern aus dem Fels selbst, riss die Luft in Stücke. Der Schuss peitschte durch die Kammer. Ich spürte den Luftzug der Kugel an meiner Schläfe, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Klingeln in den Ohren. Der Mann in Schwarz fluchte. Die Dunkelheit in der Höhle war sein Feind. Die flackernde Maglite in meiner Hand war das Einzige, was uns beide noch orientieren ließ. »Du verstehst es nicht, danke?« schrie er gegen das Grollen an, das jetzt aus jeder Ritze des Berges drang. Es gibt kein Geheimnis, es gibt nur Rohstoffe. Das, was hier unten vibriert, ist eine Energiequelle, die die Welt verändern wird. Die Gesellschaft wird nicht zulassen, dass ein kleiner Podcast-Eumel wie du das alles mit einer sentimentalen Familiengeschichte in die Luft jagt. Das hier ist kein Kraftwerk, schrie ich zurück und duckte mich hinter einen Stapel morscher Holzkisten. Das hier ist ein Grab. Haben Sie das Brüllen nicht gehört? Das ist nichts, was man in Batterien füllen kann. Ein zweiter Schuss zertrümmerte eine Glasflasche, direkt neben meinem Kopf Flüssigkeit spritzte. Der beißende Geruch von altem Zündöl stieg mir in die Nase. In diesem Moment geschah es. Das Beben wurde so stark, dass die massiven Stützpfeiler aus Eichenholz zu knirschen begannen, wie Streichhölzer. Staub regnete von der Decke und durch die Risse im Boden schoss jetzt dieses unheimliche, bläuliche Licht nach oben, das ich auf der Tölm 100 Meter Sohle gesehen hatte. Der Verfolger zögerte, er sah, wie sich der Boden unter seinen Füßen spaltete. Aus der Tiefe stiegen schwarze Fäden auf, die nach seinen Beinen griffen. Er feuerte wild in den Boden, aber Kugeln können Schatten nicht verletzen. Ein gellender Schrei entfuhr ihm, als die Finsternis ihn umschlang und mit einer unvorstellbaren Gewalt in den Riss zog. Seine Pistole schlitterte über den Boden und blieb direkt vor meinen Füßen liegen. Ich war allein. Das Grollen wurde zu einem konstanten Zittern. Der Berg wollte sich entladen. Ich kroch zum Schreibtisch des Sprengmeisters. Mein Blick fiel auf den Zündkasten, ein altes Gerät mit einer Kurbel und einem roten Druckknopf. Die Drähte führten in alle Richtungen der Kammer, direkt in die schwitzenden Dynamitstapel. Hajo, tu es. Wieder die Stimme. Diesmal klang sie nicht wie meine Mutter oder mein Opa. Sie klang wie der Wind, der durch die Förderräder von Ewald weht. Es war die Stimme des Potts selbst. Wenn du es nicht tust, kommt es hoch. Nicht als Energie, sondern als Ende. Ich legte meine Hand auf die Kurbel, sie war eiskalt. Ich dachte an Herten, an die Ewaldstraße, an Annas Trinkhalle und an Budde, der wahrscheinlich gerade an einem Kronkorken knibbelte. Wenn ich hier unten den Knopf drückte, würde Schacht 7 kollabieren. Die Halde Hohewart würde in sich zusammensacken, Härten würde beben, aber es wäre sicher. Doch was war mit mir? Ich sah auf das Foto meines Opas, das aus der Kapsel gefallen war. Er lächelte mich aus der Vergangenheit an, in seinem Blick lag keine Angst, nur eine stille Aufforderung, Glück auf. Jung, mach die Schicht zu Ende. Ich fing an zu kurbeln, das mechanische Surren des Dynamos in dem Kasten war das einzige Geräusch in der plötzlichen Stille der Kammer. Die Spannung baute sich auf, das Lämpchen am Zünder wechselte von Rot auf ein stechendes Weiß. Meine Finger zitterten über dem Auslöser, in der Ferne am Ende des Tunnels sah ich Gestalten. Die vergessene Schicht, sie kamen nicht näher, sie standen nur da und salutierten. Ich holte tief Luft. Der Staub der Zeche füllte meine Lungen ein letztes Mal. Für Opa, flüsterte ich. Ich drückte den Knopf. Ich drückte den Knopf. Ich hatte es getan. Der rote Knopf war gedrückt. Die Zündkapseln hatten ihre Arbeit getan. Einen Herzschlag lang passierte gar nichts. Eine Stille, die so unnatürlich war, dass sie wehtat. Und dann kam die Hölle. Es war kein einzelner Knall. Es war ein grollendes Donnern, das tief aus den Eingeweiden der Erde kam. Der Boden unter meinen Füßen hob und senkte sich wie die Planken eines Schiffes im Sturm. Ich sah, wie die massiven Stützpfeiler der Sprengkammer einfach zerbarsten. Tonnen von Gestein und Kohle lösten sich von der Decke. Ich rannte. Der Staub war so dicht, dass ich kaum noch atmen konnte. Meine Lungen brannten, meine Augen tränten, aber der Überlebensinstinkt peitschte mich vorwärts. Hinter mir hörte ich, wie die Kammer der verlorenen Seelen für immer begraben wurde. Das bläuliche Licht der Tiefe wurde von herabstürzenden Felsmassen zermalmt, aber im sterbenden Schein sah ich sie noch einmal. Die vergessene Schicht. Sie wichen nicht zurück. Sie standen da, bis der Berg sie umschlang, als hätten sie 70 Jahre lang nur auf diesen Moment der Erlösung gewartet. Ich erreichte den Tunnel, der zur Holward-Pforte führte. Das Mauerwerk riss, als wäre es aus Papier. Ein gewaltiger Luftstoß, die Kompression der einstürzenden Stollen schleuderte mich nach vorne. Ich flog durch die Dunkelheit, prallte gegen eine Wand und spürte, wie das Bewusstsein für einen Moment flackerte wie meine alte Taschenlampe.
Hayo, lauf weiter!
Schrie eine Stimme in mir. War es Willi? War es mein Opa? Oder war es die Stadt selbst, die mich ausspucken wollte? Ich räppelte mich auf, schmeckte Blut und Staub auf den Lippen. Das Klopfen war jetzt ohrenbetäubend, aber es war kein Signal mehr. Es war das Geräusch des Berges, der sich selbst verschlang. Ich sah ein schwaches Licht am Ende des Gangs. Der Schlund, durch den ich gekommen war, er wurde schmaler. Der Druck der Halde Holward presste den Tunnel zusammen. Ich mobilisierte die letzten Reserven. Mit einem Hechtsprung warf ich mich durch die enger werdende Öffnung, rollte mich über den nassen Schlamm und die harten Brombeerranken. Hinter mir gab es einen letzten gewaltigen Schlag. Dann war es still. Ich lag auf dem Rücken im Dreck und starrte in den Nachthimmel von Härten. Der Regen war kälter geworden, fast wie Eis auf meiner Haut. Ich drehte den Kopf, wo eben noch die Betonwand mit der Nummer 0815 gewesen war, war jetzt nur noch ein massiver Erdrutsch. Die Halde hatte sich gesetzt, der Zugang zu Schacht 7 existierte nicht mehr, er war aus der Welt getilgt worden. Ich zitterte am ganzen Körper, mein Wagen stand noch da. Die Lichter brannten schwach, aber als ich auf meine Hände sah, erstarrte ich in meiner rechten Hand, umklammerte ich immer noch das Messingabzeichen mit der Nummer 0815. Aber es war nicht mehr verrostet. Es glänzte im Scheinwerferlicht so neu und makellos, als wäre es gerade erst geprägt worden. Und auf der anderen Seite des Wagens, im Schatten der Bäume, stand eine Gestalt. Sie trug keinen gelben Friesener, sie trug eine saubere Bergmannstracht und einen Helm mit Licht. Er hob die Hand zum Gruß, lächelte ein trauriges, wissendes Lächeln und löste sich dann langsam im Nebel auf. Ich war gerettet, aber der Preis für die Wahrheit war gerade erst fällig geworden, als ich den Motor startete. Hörte ich im Radio nur Rauschen, bis plötzlich ein einziger Satz durch das statische Knistern brach. Schichtende, Hayo, wir übernehmen jetzt. Ich weiß nicht, wie lange ich dort am Fuße der Halde im Matsch gesessen habe. Die Zeit hatte in dieser Nacht jede Bedeutung verloren. Das Beben war verklungen und Härten schlief weiter, als wäre nichts geschehen. Ein kleiner Erdrutsch an der Holward, eine Randnotiz in der Lokalzeitung für morgen. Mehr würde von der gigantischen Entladung unter Tage nicht an die Oberfläche dringen. Die Gesellschaft würde dafür sorgen, dass das Schweigen so dick blieb wie der Kohlenstaub in den Lungen der alten Kumpel. Ich stieg in meinen Wagen. Die Heizung brauchte ewig, um warm zu werden, aber das Zittern in meinen Händen kam nicht von der Kälte. Es war die Entladung von 70 Jahren Angst. Ich fuhr nicht direkt nach Hause. Ich steuerte den Wagen noch einmal rüber zur Zeche Ewald, hielt am Schacht 7 und sah hoch zum Fördergerüst. Es stand da wie eh und je, stolz und unbeweglich gegen den grauen Morgenhimmel, aber irgendetwas war anders. Die schwere, drückende Atmosphäre, die hier seit meiner Kindheit gelastet hatte, war weg, der Berg war leer. Die vergessene Schicht hatte Feierabend gemacht. Ich holte die Erkennungsmarke aus meiner Tasche, die Nummer 0815. Sie glänzte so hell, dass sie das erste Licht des Tages einzufangen schien. Ich legte sie auf das Armaturenbrett. Schichtende Opa, flüsterte ich, hast lang genug gewartet. Zu Hause angekommen, brühte ich mir einen Kaffee auf. Das Ticken der Küchenuhr fühlte sich jetzt friedlich an, nicht mehr wie ein Countdown. Ich holte die Rohrpostkapsel hervor, die immer noch auf dem Tisch lag. Sie war jetzt nur noch ein Stück altes Metall, kalt und leblos. Das Flüstern war verstummt. Ich setzte mich an mein Mikrofon. Ich wusste, dass ich diese Geschichte niemals so erzählen konnte, wie sie wirklich passiert war. Wer würde mir glauben? Wer würde glauben, dass unter der Halde eine Dunkelheit lebte, die Namen flüstert? Die Leute wollen Dönekes hören, keine Albträume. Also löschte ich die Aufnahmen der letzten Nächte, den Anruf von Willi, das Klopfen unter den Dielen, den Schuss in der Sprengkammer. Ich ließ nur eine Sache übrig. Das Gefühl, dass wir im Pott nie allein sind. Dass unter jeder Straße und unter jedem Kiosk die Herzen derer schlagen, die diesen Boden vor uns bereitet haben. In diesem Moment klopft es an meine Haustür. Mein Herz setzte kurz aus, aber es war kein Tack, Tack, Tack. Es war ein kräftiges, menschliches Pochen. Ich öffnete die Tür, draußen stand Budde. Er sah mich an, musterte meine dreckige Jacke und das verkrustete Gesicht. Er sagte nichts, er reichte mir nur einen Kronkorken, ein goldener Deckel ohne Logo, genau wie der, den er damals an der Halde gefunden hatte. Hajo, sagte er mit seiner rauen Stimme. Ich habe heute Morgen diesen hier gelesen. Er sagt, die Luft ist rein. Aber er sagt auch, dass man die Geschichte nicht vergessen darf, nur weil man sie zugemauert hat. Er klopfte mir auf die Schulter, drehte sich um und schlurfte Richtung Trinkhalle. Ich sah ihm nach und wusste, das Erbe von Schacht 7 war nicht die Dunkelheit. Es war nicht die Gefahr, es war der Zusammenhalt. Das Wissen, dass wir aufeinander aufpassen, egal ob oben am Kiosk oder Talft war 100 Meter tief im Flöß. Ich setzte mir die Kopfhörer auf und startete die Aufnahme für die letzte Folge. Glück auf, Härten, sagte ich in das Mikrofon. Hier ist Hajo. Und heute erzähle ich euch eine Geschichte über ein Versprechen, das 70 Jahre gehalten hat. Draußen ging die Sonne über der Zeche Ewald auf. Und zum ersten Mal seit langer Zeit war es im Schacht 7 absolut still. Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von gruselig bis heiter und tödlich mit Hajo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.